Radar und Echolot, drunter und drüber. Literarische Texte zu Gehör bringen. Achim Rix, der Hoxo-Komplott. Kapitel 5, Selina Carlsson. Er schloss das mit Dossier Selina Carlsson geschiedene Langnis bezeichnete PDF-Dokument, klappte den Laptop zu, saß da, schaute aus dem Hotelfenster in das leicht bewegte Grün des Straßenbaums, in dem sommerliches Sonnenlicht flirrte wie sie in seinen Gedanken. Er holte sein Handy aus der Hosentasche, schickte ein kurzes Danke dir, Gemark, an Marlene und verband das Gerät anschließend mit dem Ladekabel. Zwar noch 59%, aber hier war mehr besser. Ein Windstoß ließ den Baum mit seinem Laub wedeln wie Cheerleader mit ihren Puscheln. Er schüttelte den Kopf, grinste, ob der Übertragung der Bewegung oder der Assoziation, aber sein Kopfschütteln war wohl mehr auf die Information des Dossiers zurückzuführen. Den Fakten des Archivs konnte man trauen, was war eine der Stärken des Nachrichtenmagazins, und zugleich konnte er sein Unbehagen über dessen Unerbittlichkeit nicht leugnen. Marlene hatte die Datenlage nicht kommentiert, passte gar nicht zu ihr. Hatte die Biene ihr den Stachel gezogen? Die offiziellen Funktionen von Selina Carlsson hatte das Archiv natürlich auch. Pressereferentin, persönliche Referentin von Dr. Benson, Public Relations Management. Nun, auf die Relations würde man schauen. Und hinter die öffentliche Fassade. Da waren die Informationen brisant oder zumindest bemerkenswert, und er hatte sich spontan gefragt, ob sie dadurch erpressbar sei oder welche Ablautungen für die Glaubwürdigkeit ein Arbeitgeber ziehen würde. Und er selbst? Ob ihre Vergangenheit tatsächlich irgendetwas erklärte, gar in Bezug auf sein Gefühl, dass bei UNO etwas nicht stimmte? Er ging erneut zum Fenster, merkte, wie sein Blick leer in den Zweigen des Baumes hing, und holte ihn zurück. 5:45, okay. Sind wir mal überpünktlich? Er schüttelte die Uhr das Handgelenk hinab, drehte sich entschlossen um, bestellte sich über die Rezeption ein Taxi, ging ins Bad, duschte, rasierte sich, ging zurück ins Zimmer, zog sich an, packte eines der drei neu erstandenen weißen Hemden aus, checkte, dass er keine Nadel übersehen hatte, zog es an, dann das Jackett darüber, prüfte, ob er alles dabei hatte, vergewisserte sich, ob des Ladezustands des Handys, zog das Ladekabel ab, verstaute es in die kleine Reisetasche, schob das Telefon in die Hosentasche und verließ den Raum. Von außen wirkte das Restaurant unscheinbar, dezent Leuchtreklame, kein Schaukasten mit einer Speisekarte, aber an der Tür die üblichen Informationen zu Kreditkarten und Öffnungszeiten. Inhaber? Tommaso Hagen, okay. Dann bitte keine Orangen und kein Pferdefleisch. Er grinste, zog die Tür auf und betrat den Windfang, einen in den Laden gesetzten verspiegelten Kasten, der ihn ins Unendliche doppelte. Er öffnete die zweite Tür und trat ein. Zentral vor ihm der Tresen, schwarz, Klavierlack, Edelstahl, Lichtinseln im ganzen Raum, ausgeleuchtete Kunstbilder, Skulpturen, Blumen. Italienisches, klares Design ohne folkloristischen Schnickschnack, bis auf die über der Kasse beim Tresen in italienischen Restaurants wohl dann doch nicht zu vermeidende Wand mit Fotos und Widmungen, vor allem von Fußballspielern, dem Trikot nach, die der Eintracht, sogar der rotschopfige Tennisstar, irgendwelche Prominente. In den Fensterackern links und rechts der Tür je zwei größere eingedeckte Tische für ca. 10 Personen. U-förmig um den Tresen, an den Wänden einzelne abgetrennte Separés, klassische Musik, dezent. Sie haben reserviert? Etwa 1,80, dunkelhaarig, mit leicht ergrauten Schläfen, vermutlich knapp über 50, schlank, weißes Hemd, Goldkettchen, Jeans, erlesenes Schuhwerk. Elegante Lässigkeit, gepaart mit dem Auftreten eines Patrons. seine hochgezogenen Augenbrauen wie Serpentinen an der Amalfiküste. Nein. Dann tut es mir leid, ohne Reservierung ist hier nichts zu machen. Er sagte es nicht herablassend, aber doch durchzogen von einer Müdigkeit, die aus der Mühe zu resultieren schien, den eigenen Wert immer wieder herausstellen zu müssen. Nein. Entschuldigen Sie, mein Nein bezog sich darauf, dass nicht ich, sondern eine Dame reserviert hat, deren Nachnamen ich aber leider nicht präsent habe. Selina. Selina? Ah, certo. Sie. Sein Blick musterte ihn augenblicklich abschätzend, scannte ihn geradezu, als müsse er durch einen Sicherheitscheck. Sie sind etwas früh dran, aber Bene, kommen Sie. Ich führe Sie zu Ihrem Platz. Er folgte ihm in den Teil rechts des Tresens. Nun, man gab sich ganz der Diskretion verpflichtet, dem zurechtweisenden Anstand und einer gastgebenden Selbstverständlichkeit, das gefiel ihm schon mal. Prego. Mit einladender Geste wies ihn der Kellner auf einen der durch Regalkonstruktion abgetrennten Tische für 4 Personen, eingedeckt für 2. Möchten Sie sich das Warten mit einem Aperitif verkürzen? Bringen Sie mir einen Espresso ein, einfach, bitte. Voluntieri. Er setzte sich so, dass er die Tür im Blick hatte. Und tatsächlich betrat sie das Lokal noch, bevor ihm sein Espresso serviert wurde. Der Kellner begrüßte sie mit der üblichen Links-Rechts-Kombination an Luftküssen und einer Umarmung, die mindestens auf freundschaftliche Verbundenheit deutete, und wies mit einem Kopfnicken in seine Richtung. Sie kam lächelnd auf ihn zu, wieder dieses lächelnd, schwarzes Kleid, ihre Beine, High Heels und dieser Gang, vielleicht 10 Schritte, wie ein Traum. Er war aufgestanden, neben den Tisch getreten. Sie begrüßten sich per Handschlag, ihr Griff war warm, fest und dauerte eine Winzigkeit zu lang, um rein förmlich zu sein. »Schön, Sie zu sehen«, sagte er. »Ich freue mich, dass Sie sich entschieden haben, sich mit mir zu treffen.« Sie schlängelte sich auf ihren Stuhl, dabei mit einer Hand das kurze Kleid unter sich streichen und legte ihre elegante schwarze Klatsch rechts neben sich auf den Stuhl. Sie schlug ein Bein über das andere, setzte sich aufrecht hin, lächelte. »Ich dachte mir, dass Sie bereits ein wenig früher da sein würden«, sagte sie. »Ja? Ja, das passt zu Ihnen.« »Sie mögen den Informationsvorsprung ganz grundsätzlich, nicht wahr?« Sie lächelte ihn an, diesmal mit süffisant schrägem Augenspiel hinter einem Wimpernvorhang hervor und so, als freue sie sich über ihre Eröffnung. »Ihr Espresso, il menu. Prego. Danke, Tommaso.« Auch er nickte dankend dem Kellner zu, der ihm die Speisekarte reichte, der aber lächelte sie an und ging. »Tommaso also. Der Patron himself«, dachte er. Er rückte seinen Espresso zurecht, griff sich das Zuckertütchen. »Informationsvorsprünge zu bekommen«, sagte er, »was mir übrigens zu sehr nach scharfkantiger Architektur klingt, gehört doch wohl zu unserer beider Profession.« »Ich stimme Ihnen zu. Wir leben in einer Informationsgesellschaft oder besser in einer Gesellschaft, in der Informationen zu haben oder nicht zu haben einen sehr entscheidenden Unterschied ausmachen kann. Davon leben wir, Sie wie ich.« Sie blickte ihn mit leicht hochgezogenen Brauen an, dass es aussah wie ein hinterhergesetztes, oder? »Aber sehr gegensätzlich, wie mir scheint. Sie möchten verhindern, dass Informationen fließen und nutzen ihre Erkenntnisse zum Abdichten von Sicherheitslücken. Ich jage die Informationen nach, um solche aufzudecken, um aufzuklären.« »Ja«, hauchte sie, drehte den Fächer ihrer Hand einwärts, legte das Kinn auf den Handrücken, stützte ihren Ellbogen auf den Tisch, wandte sich ihm leicht entgegen, hob das Kinn um eine Wenigkeit, sodass es den Anschein hatte, als schaue sie von unten herauf. »So stelle ich mir sie vor. einsam, selbstlos und gerecht, immer auf der Jagd nach der entscheidenden Information und alles, um die Flamme der Aufklärung am Leben zu halten. Ihre Stimme mit vor Bewunderung bebendem Unterton. Ihr Blick verengt, verklärt, zugezogen, spottlustig, der rote Mund ironisch gespitzt. Vielleicht sind Sie aber auch nur ein schnöder Sammler, ein Federfuchser. Ihre Miene glitt hinüber in einen Ausdruck gelangweilter Geringschätzung. Sie schlug die Karte auf, aber ohne einen Blick hineinzuwerfen, ihn weiter wie prüfend betrachten. Sehen Sie, und ich hatte mir Security bisher als schnödes sich die Füße plattstehen vorgestellt. Wie blöd von mir. Ich bin auf das Angenehmste überrascht. Versuchte sich in einem tief beeindruckt erscheinenden Gesichtsausdruck, schüttete das von ihm aufgerissene Zuckertütchen zu zwei Dritteln in die Tasse, zählte, ihre Augen nicht aus dem Blick lassend, innerlich bis fünf, schwenkte die Tasse einmal und trank den Espresso in einem Zug aus. Obwohl, er stellte die Espresso-Tasse zurück. Ich sollte wohl Öffentlichkeitsarbeit sagen, nur sehe ich den Unterschied noch nicht so recht. Helfen Sie mir? Jede Information hat ihren Preis, sagte sie. Jede Erkenntnis auch. Sie beugte sich ein Stück vor. Im tief ausgeschnittenen Dekolleté schwarzen Kleides schwank eine einsam gefasste weiße Perle an einem dünnen Goldkettchen. »Was ist Ihnen eine einzelne Information wert?«, fragte sie verschwörerisch flüsternd. »Der Wert einer Information ergibt sich doch auch für Sie nur aus dem Kontext, in dem sie steht oder in dem man sie stellen kann.« Er verengte seinerseits die Augen und versenkte seinen Blick in ihr Dekolleté. »So wie eine wunderschöne Perle durch die Schönheit ihrer Umgebung an Wert gewinnt.« Er zog seinen Blick hoch, lächelte in ihre Augen. Ihre hielten seinen Blick stand und doch zogen sie sich um eine Spur zurück. »Eine Perle ist etwas Einzigartiges, man sollte sie nicht in Reihe stellen«, sagte sie leise. »Auch sie besteht nur im Vergleich, aber ich gebe Ihnen recht. Einzigartigkeit zu sehen ist eine Aufgabe für unsere Wahrnehmung und es zu sein, es in einem größeren Sinn zu sein für unsere Persönlichkeiten. Was ich hier sehe, ist wundervoll.«
»Sind Sie nur zum Flirten hier?«
»Das heißt nur, sehen Sie sich nicht als Anlass genug?« Ihr Blick war ruhig und sie hielt ihn konstant. In ihren Augen kein Anflug von Selbstzweifel, warum auch. Wohl aber die an ihn gerichtete Frage, geht es tatsächlich darum? »Der Ort unseres Treffens gibt uns einen weiteren Anlass«, sagte er grinsend. »Nutzen wir ihn. Mein Vorschlag, wir bestellen einfach etwas zu essen.« »Großartige Idee«, nickte sie, zog den Mund spöttisch. »Stärken wir uns. Wer weiß, wozu wir das noch brauchen werden. Was wählen Sie?« »Und was empfehlen Sie? Sie sind mit Karte und Lokalität wohl bestens vertraut.« »Es ist alles zu empfehlen. Fühlen Sie sich in Ihrer Entscheidung gänzlich frei. Es ist alles exzellent.« »Dennoch, was bevorzugen Sie, oder schätze ich Sie falsch ein?« »Sie schätzen richtig in diesem Fall. Das besoffene Lamm in Rotweinsoße, aber nicht das gleiche nehmen, das ist langweilig.« »Gut, Sie neigen also zu Gewohnheiten. Und Sie?« »Ganz eindeutig, aber hier, 3 Varianten Kaninchen, das scheint eine der Spezialitäten des Hauses zu sein.« »Oh, schade, dann werden Sie Weißwein trinken wollen. Es gibt hier einen Chianti Classico nicht auf der Karte zu finden.« »Na wunderbar. Das Kaninchen möchte auch besoffen sein. Ich nehme Cornelio Ischia mit. Wie heißt es hier? Speck, Zwiebeln, Salami, Schinken, Gemüse, Pinienkern. Klingt derart herzhaft, dass ein Rotwein willkommen sein müsste. Und außerdem«, er legt die Karte zur Seite, »ich möchte zumindest den Wein mit Ihnen teilen.« »Gestattet?« Sie lächelten sich an, nicht ohne tatsächliches Einvernehmen, wie ihm schien. Tommaso verfügte ganz offensichtlich über ein untrügliches Timing, stand er doch bereits wieder neben ihnen, bereit, ihre Wahl entgegenzunehmen. Sie bestellte: »Und bring uns eine Flasche von dem Chianti, du weißt schon, bitte, ja?« »Certo«, sagte er lächelnd, wissend. beide Zehnertische waren mittlerweile besetzt. Eine Gruppe Geschäftsleute, deutsche Gastgeber, Asiaten ganz offensichtlich und Amerikaner dem Akzent nach, wenn er die während der Begrüßungsszene vernehmbar gewesenen Floskeln richtig gedeutet hatte. Zwei weitere Servicekräfte, ein Typ hinter dem Tresen, an der anderen Tafel eine Geburtstagsfeier La Mama drohte inmitten der Familie. In den Separais auffallen viele Männergruppen. Wo waren die plötzlich hergekommen? Dem Anschein nach geschäftliche Treffen. Drei Pärchen, soweit er sehen konnte. Welchen Eindruck entweckten Selina und er? Tauschen wir also Informationen aus. Sie sah ihn auffordernd an. Hatte sie gewartet, bis Tommaso außer Hörweite war? Was wollen Sie von sich preisgeben? Ihr Blick defensiv, lauernde Sprungbereitschaft. Eine interessante Frage und von ganz gegenseitigem Interesse. Wollen wir eine Spielregel vereinbaren? Ihr Gesichtsausdruck nun distanziert spöttisch so. Männer und Spielregeln. Ihr Mund vollführte eine kleine Kaubewegung, als schlucke sie das. Vereinbaren klingt gut, sagte sie wie entschlossen. Wie schrieben Sie auf Gegenseitigkeit? Eine einfache Regel. Jede Frage ist erlaubt. Die Frage verrät ja auch immer etwas über den Fragesteller. Die Antwort, kein Kommentar, verbietet Nachfragen. Das klingt wie nach einem Codewort in Sadomaso-Spielchen, sagte sie. Ihr Metier? Kein Kommentar. Sie lächelte mehrdeutig, ließ ihre linke Augenbraue steigen. Gut, sagte er. Beginnen Sie. Fragen Sie einfach. Was möchten Sie wissen? Sie spielten heute im Fahrstuhl, oder war es kurz davor, ja, bevor wir den Fahrstuhl betraten, auf Altman Security an. Sollten Sie nicht wissen, dass das Vergangenheit ist? Hätte ich wissen sollen, dass ich Sie bei diesem Termin antreffe? Bereiten Sie sich denn gar nicht vor? Er beantwortete ihr Lächeln mit einem wie schuldbewusst reinblickenden Grinsen. Ein zugegebenermaßen schwerwiegender Fehler, nickte er. Tommaso brachte Wein- und Rotweingläser und unterbrach zum Glück sein dämliches Wackeldackelnicken. Es war noch eine Flasche da, sagte er, die Augenbraue wieder in zwei S-Kurven steil gefältet, als wären sie Zeugen der Mühe und Anstrengung des Suchens und Findens. Für dich. Er entkorkte den Wein sachlich, ohne große Show, schenkte in ein Glas einen kleinen Schluck, schwenkte das Glas damit aus und stellte es vor sie. Während sie das Glas ergriff, lächelte sie ihm zu, roch am Bouquet, schloss die Augen, trank. Ach ja, wie schön. Ich danke dir, sagte sie strahlend. Er goss ihr Glas auf, füllte anschließend das zweite, das er zuvor ebenfalls ausgeschwenkt hatte, und stellte es vor ihn. Du hast recht, sagte er ihr zuzwinkernd. Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken, wobei solchen haben wir natürlich gar nicht. Er lachte, rückte Brotkorb und die Menagerie zurecht und ging ein Pärchen in Empfang nehmen, das den Laden betreten hatte. Sie haben reserviert, sie hatten. Er griff sein Weinglas. Ich freue mich wirklich, dass Sie sich gemeldet haben und dieser Abend zustande gekommen ist, sagte er ernst. Sie prosteten sich zu. Er stieß mit ihr an. Die Gläser klangen dunkel mit einem schwingenden Nachhall. Sie prüfte die Farbe des Weins gegen das Licht der Lampe, probierte erneut, konzentriert, und stellte ihr Glas auf den Tisch. Genau so, sagte sie zufrieden. Wow, sehr gut. Er nickte anerkennend, schwenkte sein Glas leicht, roch an dem aufsteigenden, aromenreichen Bouquet. Beziehungen sind etwas Wunderbares, zumindest wenn sie zu einem solchen Wein führen. Er lächelte ihr zu, nahm einen weiteren Schluck. Vor diesem Wein sollte man sich in Acht nehmen, dachte er. Vor ihr auch? Sie schrieben auf meine Frage, dienstlich oder privat, kann man das immer trennen? Und sie setzten dazu ein Fragezeichen. Wie wäre es damit einer vertrauensbildenden Maßnahme? Zwischen uns? Was wäre das für Sie zum Beispiel? Sie sagen mir, was Sie mit diesem Abend wirklich bezwecken? Sie meinen nicht, die kleine Chance, sich mit einer schönen und beeindruckenden, interessanten Frau treffen zu können, sollte man beherzt nutzen? Lieber Herr Hillinger, halten Sie mich doch bitte nicht für naiv. Sehen Sie, die Naivität ist ganz auf meiner Seite. Ich kann denken, dass sich das tatsächlich trennen ließe, ja, es sogar wollen, und finde es gleichzeitig mehr als naiv, das auf diese Weise zu äußern. Er hält Ihren Blick. Ja, Sie haben mich sehr beeindruckt, und wenn ich dazu den beruflichen Background missbrauche, gut, das finde ich lässlich. Aber Sie haben recht. Wie sollten Sie mir diesbezüglich vertrauen? Sie nickte zustimmend, bedächtig, spitzte kurz die Lippen. Wie soll ich, sagen wir, den Verdacht einer, nennen wir es aus Ihrer Sicht, das Angenehme mit dem nützlichen verbindenden Strategie der Informationsbeschaffung abwenden? Noch einmal, wäre es nicht an der Zeit, dass Sie Ihre Karten ausspielen? Fragte sie. Ohne Vertrauen funktioniert es nicht, da gebe ich Ihnen recht, sagte er. Warum soll ich also Ihnen vertrauen? Sehen Sie, Ihr Vorwurf ließe sich auch umdrehen. Auch wenn ich zum jetzigen Zeitpunkt als Person nur bedingt gemeint sein kann, da bin ich illusionslos. Sie sind ganz sicher vor allem aus beruflichen Gründen hier. Das führt mich zu der Frage, warum sind Sie hier? Sie möchten mir glauben machen, dass ich als Person gemeint bin und gleichzeitig glauben Sie nicht, dass Sie als Person gemeint sind? So weit zu Wunsch und Wirklichkeit, sagte er und hob leicht resigniert die Schultern. Tatsächlich hat er sich sein Denken nur mit der Frage beschäftigt, ob er sie sehen wollte, ob er wieder einmal seiner wohl unstillbaren Sehnsucht nachgehen wollte, die Frauen wie Selina in ihm auslösten. Ja, aber warum war sie tatsächlich gekommen? Zum Abdichten von Lex? Checken, was das Nachrichtenmagazin tatsächlich wusste? Gab es etwas zu wissen? Ins bedeutend Allgemeine transferiert, setzte er an. Wir müssen ganz grundsätzlich vertrauen. Unser Wissen ist schlicht und begrenzt. Wir vertrauen Maschinen, dass sie funktionieren, Menschen, dass sie, wie wir, ihr Glück nicht allzu sehr auf Kosten anderer, gar auf unsere Kosten machen, Gefühle haben, Reaktionen zeigen wie wir. Wir vertrauen Institutionen, dass sie für das stehen, was sie im Schilde führen. In unserem ganzen Verhalten ist immer eine Portion Glauben enthalten. Ins bedeutend Allgemeine, das haben Sie schön gesagt. Sie lächelte dazu, aber Ihre Augen waren schon einen Schritt weiter. Und Sie erwarten daraus abgeleitet wirklich, dass ich Ihnen blind vertraue? Was ich sagen wollte, ist, dass wir ganz grundsätzlich auf Vertrauen angewiesen sind und dann prüfen wir von Fall zu Fall. Wenn wir reingefallen, hintergangen, missbraucht worden sind. Ihre Stimme hatte bei diesem Satz eine leichte Brüchigkeit, die er nur zu gut verstand. Bei Ihnen scheint es mir zur zweiten Natur geworden zu sein, sagte er. Das klingt abschätzig. Es würde mich enttäuschen, wenn Sie es nicht professionell nennen würden. Sie langte nach Ihrem Glas, die Geste wie ein Griff nach Halt. In unserem Fall kommt wohl noch etwas hinzu, das aus, nennen wir es, beruflicher Deformation besteht. Mein Job ist es, immer wieder zu hinterfragen, zu überprüfen, Sie desgleichen. Unsere Interessen sind dabei verschieden, aber das hatten wir schon. Wir sind professionell betrachtet und Gläubige. Nehmen wir nun andersherum gedacht und nicht privat, sondern beruflich, ich liefere Ihnen Informationen, brisante Informationen. Würden Sie mir vertrauen? Warum sollten Sie das tun? Sehen Sie, Sie stellen die gleiche Frage. Also würden Sie mir vertrauen? Er zog sein Glas zu sich heran, drehte es, den schweren Wein in Rotation versetzend und stellte es doch wieder ab, als ihm die Gleichheit der Gesten bewusst wurde. »Sie trauen mir nicht?« fragte sie erneut. »Ich traue mir selbst nicht, bezogen auf Sie«, sagte er ernst. Seine Hand bewegte sich unwillkürlich vom Weinglas zum Kinn. Zeigefinger und Daumen legten sich vor den Mund, verschlossen die Lippen wie ein sich automatisch schließendes Sicherheitsventil. wie um zu verhindern, dass dieser am Kontrollraum seines Bewusstseins vorbeigeschleuste Satz durch weitere, möglicherweise kontaminierte Sätze angereichert werden würde. Er legte die Hand zurück auf den Tisch, zu hastig, zu fahrig, wie ihm schien. »Sie trauen sich selbst nicht?« Christine erstaunt, vielleicht belustigt. Aber sie hatte die Frage nicht ironisch eingefärbt, nur ihre Augenbraue hatte sich kurz zusammengezogen und dann hatten sich ihre Augen ein wenig geweitet. Sie musterte ihn ernst. »Zu vertrauen oder das Vertrauen gegen mich zu verwenden?« fragte sie. »Ja, auch.« Er holte Luft, hielt Atem. »Vertrauen zu missbrauchen, ganz gegenseitig. Ich fragte mich gerade, ob sie die Rolle spielen oder sie selbst sein möchten?« »Welches Ich sein möchte, meinen Sie? Das berufliche, das private Ich, mein Twitterwesen? Und ist das gänzlich ein anderes Ich? Ungebrochen ist wohl keiner von uns beiden, aber es wäre ein Versuch wert.« Er lächelte sie an, zog das Lächeln hinüber zum Ernst. »Vielleicht entdeckt man ein weiteres, noch unbekanntes Ich?« »Okay, aber ich habe Sie unterbrochen. Sie fragten sich, ob...« »Ob, ja. Ich fragte mich tatsächlich etwas anderes, ob wir einander erkennen können und ob uns das, was wir erkennen, auch als Selbsterkenntnis gefallen wird.« »Sie möchten gefallen?« »Einander erkennen. Geht mehr?« Er griff erneut zum Glas, prostete ihr über den blutroten Spiegel des Weins zu. »Sich im anderen erkennen, sich gespiegelt sehen?« »Ja, diese Richtung. Eine Resonanz, ein Gleichklang, etwas, das uns das Gefühl gibt, als Person gemein zu sein, etwas...« »Signori, einmal Agnello per la Signora und das Cornelio. Prego, Vorsicht, die Teller sind heiß. Buon appetito, noch eine Flasche Wasser?« »Ja, bitte«, sagte sie. »Genießen Sie Ihre Wahl.« »Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Sieht gut aus.« Sie widmeten sich beide ihren kunstvoll angerichteten Gerichten. »Und, sind Sie zufrieden?« fragte sie, nachdem sie beide ein paar Bissen gekostet hatten. »Ja, wirklich gut. Und Ihres?« »Bekannt gut«, sagte sie. »Aber, um den Faden wieder aufzunehmen, sie deutete auf seinen Teller. Erkennt sich das Kaninchen in der Schlange?« Sie holte dabei ihr Lächeln hervor, wie ein Zauberer das Kaninchen aus dem Hut, trennte mit einem scharf schneidenden Schnitt ein Stück vom Lamm, eine zart rosa Schnittfläche hinterlassend, führte den schmalen Streifen Fleisch zum Mund, lächelte kauend sichtlich mit sich zufrieden. »Es erkennt seine Angst, die Schlange als Synonym seiner Angst und damit etwas sehr Elementares seiner selbst.« Er löste ein Stück des weißen Kaninchenfleisches vom Knochen. »Sie sehen uns in dieser Konstellation?« fragte er. »Ist es nicht profaner? Die Schlange erkennt die Beute und das Kaninchen erkennt die, sagen wir, die Bedrohung?« fragte sie. »Das Kaninchen versucht, sich unsichtbar zu machen, hofft nicht gesehen zu werden. Ja, aber Sie verwendeten es als Parabel. Mit unserem Bewusstsein können wir uns als Schlange oder als Kaninchen erkennen und unsere Handlungsoption reflektieren.« »Wenn wir denn Handlungsoption haben«, sagte sie und nahm eine Gabel vom Ratatouille. »Weil das Kaninchen reflexhaft handelt und somit im eigentlichen Sinn keine Option hat?« Er spitzte skeptisch die Lippen. »Als Parabel berührt das Bild für mich das Phänomen der Freiheit, die Freiheit der Entscheidung, sich totzustellen. Kann eine gute Entscheidung sein oder eine tödliche. Wir sollten das abwägen. Sie haben sich übrigens eben entschieden, nicht Fleisch, sondern Gemüse auf die Gabel zu nehmen. Sie haben sich entschieden, sich mit mir zu treffen. Ich hoffe sehr, bei allem, was wir eben berührten, Sie waren frei in Ihrer Entscheidung für diesen Abend.« »Was glauben Sie? Wie lange muss man hier für Freitagabend einen Tisch im Voraus bestellen?« »Ich könnte als Ersatzmann fungieren, gerade weil es passte, für jemand eingesprungen sein. Sie hatten vielleicht tatsächlich nichts Besseres vor. Wäre in diesem Restaurant auch mit Ihren Verbindungen nichts zu machen gewesen, hätten Sie einen anderen Ort vorschlagen können. Sie hätten sich gar nicht mit mir treffen müssen.« Er suchte ihren Blick zu fassen. »Es war Ihr freier Wille. hoffe ich. Wie sollte ich frei sein in meinem Willen, ist er doch notwendig verknüpft mit allem, was vor der Entscheidung liegt, sagte sie mit einem Lächeln, das den Spaß am Return spiegelte. Der Wille kann nicht eine freie Ursache genannt werden, sondern nur eine notwendige. In diese Richtung meinen Sie es? Alles folgt gesetzmäßig aus dem Vorhergehenden. Die Entscheidung, sich mit mir zu treffen, wäre nur eine Folge anderer Entscheidungen und gar zwangsläufig, das meinen Sie? Einverstanden, aber doch nur bis zu einem gewissen Punkt. Das reflektierende Bewusstsein kann sich auch immer anders entscheiden. Wir sind keine Kaninchen, meinen Sie? Was die Zwangsläufigkeit betrifft, ja, wir handeln zwar zumeist berechenbar, auch für uns selbst, das ist für alle hilfreich und gut, aber wir können immer anders. Er kreuzte sein Besteck, griff zum Wein, sah ihn nachdenklich an. Der Eigensinn des Individuums, sagte er. Und eigensinnig, das scheint mir für Sie zu passen, was als Kompliment gemeint ist und was, so meine Hoffnung, ich nicht extra betonen muss. Er nahm einen Schluck, kostete das sensorische Feuerwerk aus, das auf ihn einstürmte. Unser Eigensinn steht in Opposition zur Zwangsläufigkeit. Er nickte dem Weinlass anerkennend zu, stellte es ab. Wäre nicht auch die gegenteilige Entscheidung, also gegen die eigentlich gewonnene Interpretation der Situation, genauso zu nennen, nämlich zwangsläufig? Aus der Interpretationsfalle gibt es kein Entkommen. Wie wohl insgesamt nicht. Was wir aber offenbar richtig gut können, dafür steht die Wandlungsfähigkeit des Psychischen. Wir drehen uns unsere Entscheidung gerne so, dass sie den Wind der Notwendigkeit im Rücken haben. Aber was auch immer der Grund dafür ist, dass Sie hier sind, ich finde es sehr schön. So bliebe zunächst einmal festzuhalten, dass wir nicht ohne Grund hier sitzen. Sie lachte wie aus reiner Freude. Richtig, keine umwerfende Erkenntnis, oder? Sie wiegte den Kopf, als wolle sie etwas bedenken, grinste kurz, ließ es dann aber dabei und widmete sich ihrem Gericht. Er schenkte erst ihr Wein und Wasser nach und dann sich selbst nur vom Wasser. Das Kaninchenfleisch löste sich wunderbar leicht vom Knochen und die Kombination mit den heftigen, deftigen Beilagen schmeckte großartig. Wer von Ihnen war das Kaninchen, war die Schlange?
Sie scheinen eine Vorliebe für Max Beckmann zu haben, sagte sie unvermittelt. Haben Sie die Zeit bis zu unserem Treffen genutzt, sich im Städel die Bilder, vor allem dem Zirkungswagen, anzuschauen? Und um unsere Diskussion aufzunehmen, es gibt kein Entkommen, nicht wahr? Er merkte, wie sein Puls ansprang wie ein Presslufthammer, wusste aber auch, dass er Profi genug war, sich nichts anmerken zu lassen. Die ältere Dame mit der Lesebrille, die beim Lesen der Bildinformationen auf ihrem Zickzackkurs plötzlich keine mehr brauchte, was hatte sie vom Gespräch mit Marlene mitbekommen? Genug wahrscheinlich. Hatte sie ihn beschatten lassen? Oder war es nur ein Zufall? Woher wusste sie? Hatte sie seine Artikel recherchiert? Ja, so sollte es sich erklären lassen. Sie liegen mit ihrer Vermutung richtig. Tatsächlich? Das ist ja verrückt. Sie freute sich ehrlich, zumindest erkannte er keinen Anknüpfungspunkt für seine Paranoia. Ihre Nachricht hat mich genau vor dem Bild erreicht. Soll das Zufall sein? Wie sonst? Fragte sie überrascht. Wissen Sie, Ihr Beitrag in Sichtweisen hat mich sehr beeindruckt. Ich bin allein daraufhin ins Städel, ich war da ewig nicht mehr und habe mir die Bilder im Original angeschaut. Der Zirkuswagen hat mich berührt. Das verdanke ich gewissermaßen Ihnen. Was genau hat Sie berührt? Dieses Beobachtende des Direktors, der alles unter Kontrolle zu haben scheint, wie den Raubtierdompteur, den Zwerg mit der Lampe, den auf der Leiter der nicht entkommen kann. Er verfügt zeitungslesend über die Informationen, welche die anderen nicht haben. Gleichzeitig ist die Welt so klein, so gedruckt, so eng. Trotz des Wissens ist da kein Raum, keine Freiheit, kein Glück. Und die liegende Frau, fragt er. Sie hält eine Spielkarte in der Hand, eine Wahrsagerin, aber wird sie wahrsagen?
aus der Sicht des Malers Beckmann wohl ein wechselndes Glück, wenn sie auch den größten Raum einnimmt. Sie liegt wie eine Barriere zur Welt und gleichzeitig wie ein Schutzschirm. Die Beziehung zu seiner zweiten Frau soll etwas davon gehabt haben, glaube ich. Frauen sind keine Rettung, meinen Sie? Männer etwa? Wenn das auch nicht das Thema des Bildes ist, aber das kann man aus dem Leben selber lernen, sagte sie ernst. Aber gut, was haben Sie heute in dem Bild gesehen? Es gibt einen Satz von ihm. Ich habe mein Leben lang versucht, ein Ich zu werden. Das hat mich sehr früh berührt in einer Ausstellung, die ich als Schüler gesehen habe. Seine Selbstporträts. Und auch dieses Bild ist ein Selbstporträt. Alles zu Ihrer Zufriedenheit? Fragte Tomasa ihn im Vorbeigehen. Essen und Wein sind wunderbar. Danke. Sie schauten beide, wie Tommaso seinen Rundgang fortsetzte. Habe ich Sie enttäuscht? Fragte sie nach einer kurzen Pause. Wie kommen Sie darauf? Er schaute sie verblüfft an. Alles zu Ihrer Zufriedenheit, war die Frage. Sie lächelte vergnügt. Ihr Tommaso ist doch hier wohl nicht für alles zuständig, oder? Also lobe ich ihm gegenüber das, was in sein Metier fällt. Er spießte das bis zuletzt aufbewahrte Stück Kaninchenfleisch auf, führte es genüsslich zum Mund. Dann legte er das Besteck zusammen und schob seinen Teller ein Stück vor. Da ist Lob in den höchsten Tönen angebracht. Soweit gehe ich mit, sagte sie. Ich schlage vor, wir wählen den weiteren Weg zunächst über das Berufliche. Ihr Interview mit Benson? Sie sah ihn herausfordernd an. Kein Kommentar, oder? Von der Person für Öffentlichkeitsarbeit gut gebrieft, wenn überhaupt notwendig. Er grinste. Inhaltlich hat er die Website abgelesen. Ich habe die Gegenposition dargestellt. Sie werden es zur Autorisierung bekommen, wenn er es nicht selbst in die Hand nimmt. Dann werden Sie es lesen können. Sonst interessanter Mann. Was finden Sie an ihm interessant? Mike, das Thema, oder? Ihr Chef? Er nahm die Serviette vom Schoß, faltete sie zusammen und legte sie auf den Tisch. Er nahm sich ein Stück Brot, stützte die Ellbogen auf und brach das Brot über seinem Teller. Was ist an anderen Menschen interessant? Etwas Besonderes, eine Position, Ausstrahlung? Um im bedeutend allgemein zu bleiben, sagte sie lächelnd, und es wirkte wie auf ihn wie ein Flirt. Seine Person fängt bei der Architektur an, diese Herausstellung der Insignien von Wirtschaftsmacht und Erfolg. Seht her, unsere Konzernzentrale. Gut, Sie haben einige Untermieter, aber das vermittelt sich dem Besucher kaum. Und an der Spitze, im nicht öffentlich zugänglichen Bereich, der Lenker, der Boss, der eine Audienz gewährt und die Art, wie er sie gewährt. Und? Sie sollten ihn als seine persönliche Referentin in Öffentlichkeitsfragen kennen. Warum waren Sie nicht beim Gespräch anwesend? Wohl ein Teil der Antwort, oder? Gut, dann frage ich persönlich, was macht ihn für Sie zum interessanten Mann? Sie meinen das, was man selbst nicht repräsentiert, repräsentieren möchte? Zum Beispiel? Mich hat im Vorfeld beschäftigt, hier auf einen Mann zu treffen, der in seiner Biografie natürlich außen hin wohlgemerkt, eine völlig geradlinige Entwicklung genommen hat. Elternhausstudium, Eintritt in den Konzern, Verhandlung der Fusion, Vorstandsvorsitzender, schnörkellos. Kein Ausbruch erkennbar, keine Brüche, Familiengründung, Kinder, alles wie im Bilderbuch, sprichwörtlich gemeint, aber eben Bilderbuch und nicht Drehbuch, alles glatt. Und dann der Unfalltod seiner Frau. Die Art ihres Todes, soweit man es weiß, aber einiges stand in der Presse und ist im Umlauf. Mich persönlich hat interessiert, ob ich Brüche erkennen oder Spuren davon wahrnehmen kann. Und? Haben Sie? Schwer zu sagen. Aber Sie sehen, es beschäftigt mich noch und es ist somit kein klares Nein. Meinen Sie, es müsste solche Brüche, wie Sie sagen, da sein? Nein. Glaube ich nicht, dass es zwangsläufig ist, aber da haben Sie Ihren Gegensatz zu mir. In der Gradlinigkeit? Ja, er schmunzelte. Hätte Dr. Benson sich mit Ihnen so wie ich getroffen? Sie dachte auf Nein, sagte sie. Etwas an diesem Lachen, mehr noch an diesem Nein, machte ihn stutzig. Vielleicht, weil es schien, als wolle sie plötzlich etwas aus ihrer Tasche holen und doch davon abließ. Vielleicht, weil sie stattdessen und zum ersten Mal die kleine Perle zwischen die Finger nahm und sie zwischen Daumen und Zeigefinger drehte. Ganz intuitiv fragt er sich nicht mit ihnen getroffen oder nicht so. Ich will nicht sagen, kein Kommentar. Aber lassen wir die Frage noch ein wenig im Raum stehen, sagte sie. Womit sie recht haben, ist, dass Dr. Bonson solche Pressetermine alleine gestaltet. Sie waren im Gegensatz zu mir auf uns vorbereitet. Ich wusste, dass Sie und Frau Ude freikommen würden. Glauben Sie ernsthaft, ich wäre darauf nicht vorbereitet gewesen? Warum sollten Sie? Seien Sie nicht albern. Und ob sie realistisch einkalkuliert haben, ich könnte sie nicht erkennen, hatte er anfügen wollen, aber die diese Frage abschneidende Plötzlichkeit, die Schärfe ihrer Antwort und das kleine Flackern in ihren ihn fixierenden Augen, das er als einen durchziehenden Anflug von Zweifel deutete, ließen ihn verharren und schlagartig hatte er das Gefühl, nein, schon die Erkenntnis, hier ging es um mehr und um etwas ganz anderes. Um was? Er lächelte ironiebemüht. Entschuldigen Sie, sagte er, ich präzisiere, ich meinte nicht, dass ich es merkwürdig finde, dass Sie sich inhaltlich vorbereitet haben. Meine Frage ist, warum sollten Sie sich im Kontext von Öffentlichkeitsarbeit derart akribisch auf die Person vorbereiten? Es ist immer gut zu wissen, mit wem man es zu tun hat. Sie haben es in Bezug auf Dr. Benson doch ebenso selbst beschrieben. Wenn man es so sieht, lenkt er ein. Sie hat noch eine Flasche Wasser bestellt? Ja, danke, sagte er. Er schaute ihr dabei zu, wie sie ihr Gericht beendete. Auch sie hatte sich einen letzten Bissen zurechtgelegt. Sie scheinen ebenfalls eine Anhängerin davon zu sein, sich das Beste bis zum Schluss aufzubewahren. Ja, tatsächlich, sie lachte erstaunt, zumindest beim Essen, ergänzte sie lächelnd. Da haben wir etwas gemeinsam. Sonst gilt wohl, if you think the time will change your life, don't wait too long, vollendete sie. Sie griffen beide zum Wein und lächelten einvernehmlich gar herzlich, würde er sagen. Sie entschuldigen mich? Er stand auf, zwanghaft einen Blick auf ihre Beine erhaschend und ging über den Tresen in Richtung der ausgeschilderten Toiletten.